Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Das Ehegattensplitting, es fördere das Modell Hausfrauenehe, so lautet immer wieder die Kritik. Nun haben Ökonomen einen Reformvorschlag vorgelegt und den schauen wir uns an in dieser Sendung. Und nachdem die Allianz angekündigt hat, sich von der Beitragsgarantie bei der Lebensversicherung zu verabschieden, bleibt die Frage, lohnt das Produkt überhaupt noch? Fragen dazu an den Bund der Versicherten. Mein Name ist Sina Fröndrich. Wie konnte das passieren, dass ein Unternehmen mit gefälschter Bilanz im wichtigsten Börsenindex gelistet wird, dass Behörden und Wirtschaftsprüfer zu spät etwas merkten? Der Fall Wirecard, der wirft viele Fragen auf und beschäftigt ab morgen auch einen Untersuchungsausschuss. Heute nun gehen Finanz- und Justizministerium in die Offensive und legen einen Aktionsplan vor. Theo Gerst mit den Einzelheiten.
Das System der Prüfung von Konzernabschlüssen und Bilanzen soll schlagkräftiger werden und die Finanzaufsichtsbehörde BaFin mehr Biss bekommen. Diese Konsequenzen wollen Finanzminister Olaf Scholz und Justizministerin Christine Lambrecht aus dem Wirecard-Skandal ziehen. Ihren Aktionsplan stellten sie heute vor, einen Tag bevor der Wirecard-Untersuchungsausschuss, in dem es für Olaf Scholz unangenehm werden könnte, seine Arbeit aufnimmt. Denn die dem Finanzministerium und damit Scholz unterstehende BaFin hat bei Wirecard eine denkbar schlechte Figur abgegeben. Das soll sich ändern. Die Botschaft von Scholz und Lambrecht lautet: Lektion gelernt, wir haben verstanden. Olaf Scholz:
Wir haben uns vorgenommen, dass wir, was das staatliche Handeln betrifft, effektivere Kontrollen brauchen, insbesondere mehr Durchgriffsrechte für die staatliche Aufsicht und härtere Vorgaben und mehr Transparenz bei der Bilanzprüfung, um vor Manipulationen geschützt zu sein.
Nachdem bei Wirecard Luftbuchungen über 1,9 Milliarden Euro trotz etlicher Hinweise lange unentdeckt blieben und erst im Juni aufflogen, betonen Scholz und Lambrecht auch heute, dass es einen 100%igen Schutz gegen kriminelle Machenschaften niemals geben werde. Auf der anderen Seite stehen sie unter Zugzwang. Das durch Wirecard lädierte Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland muss wiederhergestellt werden. Dazu schlagen sie nun vor, das jetzige zweistufige Verfahren, bei dem das zu prüfende Unternehmen vorher zustimmen und bei dem es auch mitwirken muss, in dringenden Verdachtsfällen abzuschaffen. Stattdessen soll die Aufsichtsbehörde BaFin ein hoheitliches Prüfungsrecht gegenüber allen kapitalmarktorientierten Unternehmen erhalten. Sie soll kriminalistisch vorgehen und forensische Prüfungen durchführen können.
Das heißt, es kann verlangt werden, dass Unterlagen vorgelegt werden. Es können Personen befragt werden, also all die Möglichkeiten, die heute gar nicht existieren. Und deshalb in den Fällen, wo es Anlass gibt, nachzugucken, hat die BaFin in Zukunft die Möglichkeit, sofort und auch viel schneller und auch mit geringerem Anlass als bisher von sich aus eine Prüfung zu veranlassen und auch alle Mittel einzusetzen, die man dazu braucht.
Auch soll die BaFin die Öffentlichkeit und damit auch die Anleger früher als bisher über ihr Vorgehen informieren. Geprüft werden soll auch, ob die Organisationsstruktur der BaFin und die Personalausstattung angemessen sind. Angedacht ist auch, eine schnelle Eingreiftruppe bei der BaFin zu schaffen. Außerdem soll geprüft werden, wie Hinweise von Tippgebern stärker genutzt werden können. In den Zuständigkeitsbereich der Justizministerin fallen die geplanten Verschärfungen für Wirtschaftsprüfer. Sie dürfen künftig bei allen Unternehmen nur 10 Jahre die Bilanzen prüfen und testieren. Bisher gilt dieses Limit nur für Banken und Versicherungen. Christine Lambrecht:
Damit wollen wir verhindern, dass Prüfer, Abschlussprüfer betriebsblind werden, weil sie sich zu lange mit dem gleichen Unternehmen beschäftigt haben. Außerdem soll ganz konsequent die Prüfung und Beratung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse strikter getrennt werden.
Verschärft werden sollen auch die Haftungsregeln für Bilanzprüfer. Ein falsches Testat über eine Konzernbilanz kann künftig mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet werden.
Theo Gers aus Berlin. Die Lebensversicherung galt einmal als gute Vorsorge für die Rente. Die Zeiten sind längst vorbei und nun hat Deutschlands größte Versicherung, die Allianz, angekündigt, ab dem nächsten Jahr gibt es keine Beitragsgarantie mehr. Sprich, ich weiß nicht, ob ich am Ende genau das herausbekomme, was ich auch eingezahlt habe. Im Zweifel gibt es nur noch 60%. Was taugt so ein Produkt für die Altersvorsorge? Das konnte ich mit Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten besprechen. Ich habe ihn gefragt, würden Sie so eine Lebensversicherung noch abschließen?
Nein, auf keinen Fall. Lebensversicherungen zur Altersvorsorge sind schon seit jeher legaler Betrug.
weil diese Produkte von vornherein schon so gestrickt sind, dass sie mit sehr hohen Kosten belastet sind. Und das, was eigentlich der Rendite-Turbo sein sollte, nämlich die sogenannte Überschussbeteiligung, die ist sehr wackelig. Da ist man auf den Gutwill des Versicherungsunternehmens angewiesen. Also das ist keine vernünftige Altersvorsorge.
Das sind jetzt sehr drastische Worte, aber ursprünglich war die Lebensversicherung ja schon mal ein sehr nachgefragtes und beliebtes Produkt für die Altersvorsorge. Wenn wir jetzt auf dieses neue Produkt der Allianz schauen, vielleicht nochmal, wie genau funktioniert das? Weniger Garantie, dafür mehr Risiko?
Das ist die Idee, weniger Garantie, mehr Risiko und gleichbleibend hohe Kosten. Sie müssen sich mal überlegen, Sie können genau dann eine hohe Garantie aufgeben, wenn die Kosten besonders niedrig sind. Aber genau daran will die Allianz anscheinend nicht drehen. Die Provisionen, die an die Vermittler gezahlt werden, die sind so hoch wie eh und je, sogar zum Teil doppelt oder dreimal so hoch gemessen an der garantierten Leistung wie vor 20 Jahren. Aber das Ganze soll eben der Kunde ausbaden, indem er weniger garantiert bekommt, indem die Überschüsse massiv zusammengestrichen sind und am Schluss die Kalkulationsfehler des Unternehmens ausbaden.
Die Allianz sagt aber, schuld ist das Niedrigzinsumfeld.
Da redet man sich die Wirklichkeit schön zurecht, denn das Problem sind nicht die niedrigen Zinsen, sondern das Problem sind die hohen Garantiezinsen, mit denen die Versicherer eben in den 90er Jahren und 80er Jahren kalkuliert haben. Sie müssen sich mal überlegen, die haben damals mit 4% kalkuliert als garantierten Zinssatz, ohne auch nur wirklich eine Ahnung davon zu haben, wie sie das über Jahrzehnte überhaupt halten wollen. Da ist ganz blauäugig kalkuliert worden und jetzt fällt einem das auf die Füße. Jetzt wird natürlich so getan, als wäre die EZB und das Niedrigzinsumfeld das eigentliche Problem. Das stimmt aber nicht. Das eigentliche Problem sind Kalkulationsfehler.
Sie haben ja nicht nur die Allianz im Blick, sondern die gesamte Branche. Gibt es denn überhaupt noch eine Lebensversicherung, einen Anbieter, mit dem sich wirklich privat und auch sicher für das Alter vorsorgen lässt?
Das ist ja schon eine Suggestivfrage, weil Sie sagen ja noch und unterstellen, es hätte jemals wirklich einen guten Versicherer gegeben, mit dem Altersvorsorge wirklich vernünftig möglich gewesen wäre. Den gab es nie, ist aber jetzt noch schlimmer und noch schwieriger geworden als je zuvor. Denn eben die Zinssituation ist kaum zu bewältigen von den Versicherungsunternehmen. Die Kostenbelastung ist richtig hoch und die Unternehmen gehen nicht dran, insbesondere was die Abschlusskosten und die Provisionen angeht. Also diese Branche steht kurz vorm Kollaps.
Wenn die Versicherer jetzt aber trotzdem immer auf das Niedrigzinsumfeld verweisen, was glauben Sie denn, wie gefährdet sind denn einzelne Anbieter?
Wir sehen jetzt schon 22 Versicherer in einer ernsten Lage, nachdem wir die Solvenzberichte überprüft und analysiert haben. Und wir rechnen damit, dass es nächstes Jahr die ersten Versicherer gibt, die es nicht mehr schaffen, nicht so, dass dann der Sicherungsfonds zum Greifen kommt. Also wir haben hier eine wirklich ernste Lage. Die Versicherungswirtschaft hat branchenweit jetzt schon 100 Milliarden an Überschussgeldern einkassiert, um Kalkulationsfehler auszugleichen. Und auch hier werden Staatshilfen nicht mehr funktionieren können. Die ein oder anderen Kunden werden sich darauf einrichten müssen, dass die Garantien zusammengestrichen werden und die Altersvorsorge dementsprechend schlechter ausschaut.
Jetzt sitzen ja viele Menschen auch auf eine Riester-Rente und die Versicherungsbranche allerdings, die drängt auch hier darauf, dass die Beitragsgarantie kippt. Halten Sie das für denkbar, dass das passiert?
Ich rechne damit, dass die Politik entscheidet, dass diese Beitragsgarantie auch dann kippen wird bei der Riester-Rente. Wir sagen, dass dann aber auch diese Verrentung mal unter die Lupe genommen werden muss und auch in Frage gestellt werden muss, weil Sie müssen sich mal überlegen, die Riester-Renten funktionieren ja so, dass gezwungenermaßen immer eine Rente bei einem Lebensversicherungsunternehmen am Schluss gekauft werden muss. Und die Begründung ist die, dass ab Alter 67 die Menschen mit Geld nicht vernünftig umgehen können und deswegen müsse man sie in eine Rente zwingen. Wir sind der Meinung, dass Menschen, die bis Alter 67 gespart haben und gezeigt haben, dass sie mit Geld umgehen können und mit Geld umgehen wollen, dass die auch ab Alter 67 vernünftig genug sind, auch frei darüber zu entscheiden, was mit ihrem Geld passiert.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, frage ich mich als Mensch mit Mitte 30, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch? Oder brauchen wir eine ganz andere Diskussion darüber, ob wir nicht, wie etwa in Schweden, da gibt es ja Fondslösungen, da müssen die Menschen privat vorsorgen durch einen Fonds, der durch staatliche Vertreter gemanagt wird. Brauchen wir eine Diskussion darüber, ob wir alternative Produkte brauchen oder?
Also wir sehen das so, Altersvorsorge ist genauso individuell wie jeder einzelne Mensch. Das heißt, für die einen passt das eine Produkt, für die anderen mag womöglich auch eine Versicherung richtig sein, für die dritten ist dann ein Sparvertrag oder ein ETF die richtige Lösung. Wir sind der Meinung, man sollte Sparbemühungen fürs Alter per se einfach an der Stelle fördern. und auch dann, wenn entspart wird, auch hier die verschiedensten Formen, Verrentung, Zeitrente, Einmalbeitrag, das auch zulassen und ermöglichen. Also wir bräuchten im Grunde genommen eine Art von Liberalisierung der Altersvorsorge, um eben die individuellen Ansprüche auch gut abbilden zu können. Das, was wir jetzt haben, ein strenges Regularium à la Riester-Rente, das dazu führt, dass jeder in den Fängen der Lebensversicherung landen muss, egal was er macht, das ist aus unserer Sicht nicht mehr die richtige Antwort und das sollte hinterfragt werden.
Fordert Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten. Frauen in deutschen Vorständen, die finden wir noch immer eher selten. Kein Wunder, wenn sich Konzerne wie HelloFresh, RWE oder auch Adidas eine Zielgröße von 0 geben. Trotzdem stieg der Frauenanteil zuletzt Jahr zu Jahr an, wenn wir auf die DAX-Konzerne schauen. Doch nun kehrt sich der Trend um. Es gibt wieder weniger Frauen in Vorständen. Allerdings das Ganze auf sehr niedrigem Niveau. Statt 29 sind es derzeit nur noch 23 Managerinnen. Ist das schon eine Trendumkehr? Und welche Instrumente könnten Vorstände diverser machen? Brigitte Scheutes berichtet.
11 DAX-Unternehmen sind sogar rein männlich aufgestellt, 5 mehr als im Vorjahr. Die Vorstände wurden jedoch insgesamt verkleinert. So ist auch die Zahl der Männer von 168 auf 157 gesunken. Der Frauenanteil ist dennoch von 14,7 auf nun 12,8% geschrumpft.
Dass er jetzt sogar noch sinkt, das hätte kaum jemand für möglich gehalten. Das macht einen schon sprachlos,
sagt Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Albright-Stiftung, die jährlich den Frauenanteil in den Führungsgremien der 160 größten börsennotierten Unternehmen untersucht.
Es korreliert mit der Krise und es sieht sehr aus nach einer Reflexreaktion. Es sieht so aus, als würden die Aufsichtsräte, die ja dafür verantwortlich sind, in der Krise sozusagen auf das überschaubare, sichere setzen. Und das sind in Deutschland immer noch die gewohnten Männermannschaften.
So würde auch insgesamt eine Modernisierung an der Spitze der Unternehmen blockiert, moniert Ankersen. Ob das allein mit der Corona-Krise zusammenhängt, das bezweifelt Christiane Hölz von der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, jedoch.
Ich glaube, das ist eine generelle Entwicklung, die wir in Deutschland sehen. Die Entwicklung nach vorne, was den Anteil der Frauen in Führungspositionen betrifft, schreitet definitiv nicht so voran, wie man sich das erhofft hat durch die gesetzlichen Vorgaben, die wir seit einigen Jahren haben.
Immer noch kann ein Unternehmen auch bei der Frauenquote im Vorstand sogar die Zielgröße 0 für das Jahr 2022 angeben. Eine Ohrfeige für die Frauen, meint Ankersen.
Da ist ein klares Signal. Also wir planen hier nicht mit Frauen, wir versuchen es noch nicht mal.
Sanktioniert wird das jedoch nicht. Dabei gäbe es inzwischen genügend qualifizierte Frauen in den unteren Führungsebenen. Ein Lichtblick ist jedoch, dass mehrere DAX-Konzerne Frauen in die Vorstände berufen haben oder dies tun wollen. Beim Pharmakonzern Merck rückt vom kommenden Jahr an sogar die bisherige Stellvertreterin Belén Garrido an die Spitze. Auch Aktionärsvertreter sehen Vorteile in einer gemischten Führung, so sagt Christiane Hölz von der DSW.
Die Denkstrukturen werden anders, die Diskussionen werden anders. Die Hintergründe sind oft unterschiedlich, die Werdegänge sind unterschiedlich. Es ergibt ein breiteres Bild und das kann ja nur gut sein.
Die ausländischen Wettbewerber der deutschen DAX-Unternehmen sind jedenfalls in dieser Hinsicht deutlich weiter. Während kein einziger der 30 DAX-Unternehmen einen Frauenanteil von 30% schafft, ist dies etwa bei fast der Hälfte der Unternehmen in den USA der Fall, in Großbritannien und Schweden bei mehr als einem Drittel. Dass da ein Recht auf Babypause, wie es auch von Seiten der Union gefordert wird, helfen kann, den Frauenanteil in den Vorständen zu steigern, ist nicht ausgemacht. Die meisten seien ohnehin älter als 50 Jahre, wenn sie in diese Positionen aufrückten, meint Wiebke Ankersen von der Albright-Stiftung. Aber
wenn die Vorstände aber diverser werden wollen, dann sollten sie dringend überdenken, wen wollen wir da haben und was bieten wir ihm an. Also wir sehen ja auch, dass in der jüngeren Generation von Führungskräften manche schon gar nicht mehr in die Führung wollen, weil sie sozusagen dieses rund um die Uhr nur für den Job leben dürfen und daneben gibt es gar nichts, für sie gar nicht mehr attraktiv erscheint.
Ja, und wenn wir noch beim Thema Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt bleiben, dann wird oft auch diese Hürde genannt, das Ehegattensplitting. Es führe dazu, dass die Erwerbsarbeit für Frauen finanziell unattraktiv werde. Das Splitting gehöre deswegen abgeschafft, so lautet eine Forderung. Nun schlägt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zumindest eine Reform vor und Katharina Hamberger hat sich das mal angesehen.
Das Ehegattensplitting, ein Dauerbrenner in Wahlkämpfen. Wie aber könnte eine mögliche Reform des Ehegattensplittings aussehen? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat nun einen Vorschlag vorgelegt. der besagt, weg vom Ehegattensplitting hin zu einem, wie die Ökonomen des DIW es nennen, Realsplitting.
Dabei wird von dem besser verdienenden Partner, in der Regel ist es ja der Mann, der darf dann bis zur Höhe des Grundfreibetrages, gegenwärtig 9.700 Euro, Einkommen an seine Partnerin übertragen und die muss das dann versteuern.
So Stefan Bach, einer der Autorinnen und Autorinnen der entsprechenden DIW-Studie. Zur Begründung, warum es eine solche Reform braucht, sagt Bach, das Ehegattensplitting in der bisherigen Form habe gravierende Nachteile.
Zum einen hält es die Frauen vom Arbeiten ab, vor allem die mit Kindern, die ja meistens in Teilzeit arbeiten und dann sehr hohe Steuerbelastungen haben, wenn sie mehr arbeiten. Und zum anderen führt es zu relativ hohen Steuerausfällen und auch Steuervorteilen für Hochverdiener.
Unterm Strich soll durch die vorgeschlagene Reform zum einen für die Person, die in einer Ehe weniger verdient, meist trifft das auf die Frau zu, netto mehr übrig bleiben. Das DIW geht davon aus, dass dadurch ein Anreiz für Frauen gesetzt wird, mehr zu arbeiten. Man erwarte, heißt es von Seiten des Instituts, dass bei dieser Reform die Arbeitsstunden verheiratete Frauen um 1,7% und ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt um 0,6 Prozentpunkte steigen würde. Zudem gehen die Expertinnen und Experten des DIW davon aus, dass auch die Steuereinnahmen steigen würden, und zwar um rund 10 Milliarden Euro jährlich. Allerdings müssten Großverdiener mit einer stärkeren Belastung rechnen. Der finanzielle Vorteil des Ehegattensplittings bei sehr hohen Einkommen würde durch eine Reform deutlich zurückgehen, von bis zu 18.000 Euro pro Jahr auf rund 4.000 Euro. Genau wie das jetzige Ehegattensplitting zielt auch das Modell des DIW auf Ehen ab, bei denen ein Teil deutlich mehr verdient. Verdienen beide in etwa gleich viel, dann ergeben sich daraus keine Vorteile. Aber genau das wolle man auch unter Arbeitsmarkt- und Gleichstellungsperspektiven, sagt Stefan Bach.
Dass gerade die Frauen mit Kindern auch im Erwerbsleben bleiben, um dann auch eine eigene Existenzgrundlage zu haben. Und das Ehegattensplitting, das atmet so ein bisschen den Geist der Hausfrauenehe der 50er Jahre. Da muss man aber sagen, jede dritte Ehe wird heute geschieden und da ist Hausfrau ein ziemlich riskanter Beruf.
Müsste man das Ehegattensplitting dann nicht ganz abschaffen? Das sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, sagt Bach und verweist auch auf das Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, es braucht einen steuerlichen Ausgleich, damit Ehepaare im Vergleich zu Unverheirateten nicht benachteiligt sind. Er hielt es allerdings für die beste Lösung, wenn es einen Steuerabzugsbetrag gäbe, bei dem das Existenzminimum eines Paares steuerfrei gestellt würde, wie es auch in anderen Ländern gemacht werde, zum Beispiel in Österreich.
Aus Berlin Katharina Hamberger. Ex-Audi-Chef Rupert Stadler steht schon vor Gericht und bald soll noch ein weiterer Ex-Vorstand aus dem Volkswagen-Konzern auf der Anklagebank sitzen. Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn nämlich. Doch nun heißt es, Winterkorn sei nicht bei bester Gesundheit. Seine Verteidigung habe bei einem Gerichtstermin 2 Atteste eingereicht. Philipp Eckstein informiert.
Zu dem Treffen des Landgerichts Braunschweig waren am Dienstag die Verteidiger aller 5 Angeklagter und die Staatsanwaltschaft eingeladen. Dort sollten Details zum anstehenden VW-Betrugsstrafprozess besprochen werden, der Ende Februar oder Anfang März in der Stadthalle Braunschweig beginnen soll. Winterkorns Anwalt überreichte die 2 ärztlichen Bescheinigungen in einem verschlossenen Umschlag. Aus dem Umfeld Winterkorns hieß es, er sei nicht bei bester Gesundheit. Es sei fraglich, ob er während des Gerichtsverfahrens ganze Verhandlungstage durchstehen könne. Das könnte bedeuten, dass der Prozess sich in die Länge zieht. Nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung rechnen Prozessbeteiligte damit, dass das Landgericht Winterkorns Gesundheitszustand von einem Amtsarzt oder einem eigens beauftragten Mediziner überprüfen lässt. Winterkorns Anwalt wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Auch das Gericht ließ eine Anfrage unbeantwortet. Dem ehemaligen VW-Chef wird unter anderem vorgeworfen, 2014 von den Abgasmanipulationen erfahren zu haben. Danach habe er weiterhin Dieselfahrzeuge mit überhöhtem Schadstoffausstoß verkaufen lassen und damit Kunden und Behörden getäuscht.
Gestern noch hieß es, die Industrie hat wieder vollere Auftragsbücher. Heute nun erklärt das Statistische Bundesamt, zuletzt wurde allerdings wieder weniger produziert. Besonders betroffen im Moment sind die Autozulieferer. Und wie es ihnen im Süden geht, das zeigt eine Umfrage des Arbeitgeberverbands Südwestmetall. Katharina Thoms kennt sie.
Nein, die Lage ist nicht besser als im Sommer. Für den Südwestmetall-Geschäftsführer ist sie höchstens
weniger schlecht, als dass sie besser geworden ist,
sagt Per-Michael Dick in der Online-Pressekonferenz der Arbeitgebervereinigung in Baden-Württemberg. Knapp 350 Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie hier haben mitgemacht bei der Umfrage des Verbands und fast jeder zweite sieht kein Ende der Produktionskrise. Corona, ein klarer Beschleuniger des generellen Umbaus in der Industrie. Im Moment, so Südwestmetall-Bezirkschef Ralf Wurster, erlebe man
eine nie vorher dagewesene Situation. Den meisten Unternehmen, die wir vertreten, sind wir seit Monaten nur noch dabei, gemeinsam mit Geschäftsleitung und Betriebsräten nach sozialverträglichen Lösungen zu suchen.
Lösungen, dazu gehört immer noch meistens Kurzarbeit. 2/3 der Betriebe nutzen sie aktuell und ähnlich viele wollen das auch weiter tun. Die ganz harten Monate seien zwar vorbei, für den baden-württembergischen Autozulieferer Harald Marquardt waren das die schlechtesten Monate seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber er warnt vor dem, was da noch kommt, mit der Transformation der Auto- und Zulieferindustrie. Und Marquardt ärgert sich über das für ihn rasante Tempo beim Umbau weg vom Verbrenner.
Wir haben mit all den Maßnahmen, die wir bisher in Deutschland und übrigens auch in Europa eingeleitet haben, eines bewirkt, dass wir uns selbst schädigen, unsere Leitindustrie jetzt aktiv mit deutscher Gründlichkeit zugrunde fahren, ohne vernünftige Alternativen zum aktuellen Zeitpunkt zu haben.
Nein, an sich habe er nichts gegen E-Mobilität, das beteuern auch die Unternehmer in der Runde, aber die größere Krise komme doch erst durch den schnellen Umbau. Harald Marquardt meint,
richtiger und vernünftiger, übrigens auch umweltpolitisch vernünftiger gewesen wäre, ein langsames und sich später beschleunigenderes Aufbauen in Richtung Elektromobilität.
Jetzt kommt eben beides zusammen, Transformation und Corona und damit ungewisse Monate und unweigerlich auch Kündigungen. 43% der befragten Betriebe halten die für wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Mehr als jeder 3. Betrieb aus der Umfrage geht davon aus, schon bis Ende des Jahres werden Stellen abgebaut, mitten in den anstehenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft IG Metall übrigens. Die hat für den Übergang in der Krise eine 4-Tage-Woche zur Entlastung vorgeschlagen. Kommt gar nicht in Frage. Südwestmetall-Geschäftsführer Dick ist da klar. Für die Arbeitgeber zu teuer.
Zulieferer sind in Sorge. Die Industrie hat zuletzt wieder weniger produziert. Fragen wir dazu Jan Plate. Er ist unser Börsenreporter heute. Wie wirkt sich das denn auf den Börsentag aus?
Der DAX ist zwischen Plus und Minus hin und her gesprungen. Jetzt im Moment notiert er im Vergleich zu gestern kaum verändert bei rund 12.906 Punkten. Mit Spannung wird natürlich weiter auch geschaut, was von US-Präsident Donald Trump, der amerikanischen Politik in Sachen Corona-Hilfspaket oder ansonsten generell zum US-Wahlkampf so zu hören ist.
Besser als den Zulieferern, wenn wir da nochmal bleiben, scheint es den Autobauern zu gehen. BMW hat deutlich mehr Autos zuletzt verkauft.
Nicht nur bei BMW, auch bei Audi, VW-Tochter oder auch Mercedes haben starke Verkäufe in China und Nachholeffekte im 3. Quartal eben für steigende Auslieferungen und Absätze beschert. Also China hat insbesondere geholfen und die Aktien heute im Plus. BMW mit einem Aufschlag von rund 1%, Volkswagen, dort geht es um etwas mehr als 1% nach oben und Daimler, dort sogar ein Plus von mehr als 2%.
Die polnischen Wettbewerbshüter haben wegen Nord Stream 2 ein Bußgeld in Milliardenhöhe verhängt und das trifft auch deutsche Firmen.
Die Pipeline, die Erdgas nach Deutschland transportieren soll, schadet polnischen Verbrauchern und erhöhe die Abhängigkeit Europas von Einfuhren aus Russland, heißt es von Polens Wettbewerbshütern zu Nord Stream 2. Jetzt gibt es eben auch Strafen für den Düsseldorfer Energieversorger Uniper oder Wintershall Dea, ist ja eine Tochter des DAX-Konzerns BASF. Für die Aktien von Uniper, da geht es um etwas mehr als 1% nach unten. Allerdings BASF-Aktien, die können sogar um fast 3% steigen.
Schauen wir auf die Deutsche Post, die hat ihre Gewinnerwartung angehoben.
Na, die Deutsche Post ist ja bedingt ein Corona-Gewinner. Die Menschen gehen weniger raus, kaufen mehr im Internet ein. Das muss natürlich ausgeliefert werden. Von daher kommt es jetzt nicht ganz überraschend, dass die Gewinnprognose angehoben wird. Andererseits heißt es eben, das Geschäft habe sich im 3. Quartal sehr gut entwickelt. Jetzt will sich die Post voll und ganz dann auf die Vorbereitungen für ein außergewöhnlich starkes Weihnachtsgeschäft konzentrieren, heißt es auch noch. Die Aktien der Deutschen Post mit einem Plus von fast 4%.
Schauen wir noch kurz in die Türkei. Die türkische Lira hat ein neues Rekordtief erreicht.
Ja, der türkischen Lira setzt der Kaukasus-Konflikt, die Spannungen mit der EU sowie die geschröpften Reserven der Zentralbank zu und deswegen eben ein weiteres Rekordtief. Der Euro bewegt sich bei $1,1772, deutsche Staatsanleihen, die durchschnittliche Rendite bei -0,52% und der Goldpreis fällt auf rund $1,887.
Börseninformationen waren das von Jan Plate. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt gleich Kultur heute nach den Nachrichten. Ich sage tschüss.